BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schuhwalter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag. Ja, wir haben ja schon traumhafte Frühlingstage gehabt in dieser Woche. Und da zieht es einen ja förmlich raus ins Freie. Und jeder Tag schaut ein bisschen anders aus. Mal kommt eine Hecke dazu, die grün wird. Mal blüht schon irgendwo ein Baum auf. Märzenveilchen und Schlüsselblumen sind in Blüte. Und die Wildkräuter, von Brennnessel bis Giersch, die sind ja gerade jung, zart, köstlich und ausgesprochen gesund, sind Wildkräuter ja das ganze Jahr. Und was jetzt gerade besonders gut schmeckt, wo wir es finden und wie wir es in der Küche nutzen können, das erfahren wir in den nächsten 2 Stunden von der Kräuterpädagogin Jenny Nielhibbel aus der Oberpfalz. Die Wildkräuter sind heute unser Thema bei Habe die Ehre und unsere Expertin dafür ist die Kräuterpädagogin Jenny Nielhibbel aus Weißenberg. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Servus miteinander.
Wir haben ja schon in der kurzen Zeit, jetzt, wo wir uns kennen, so viele Gemeinsamkeiten entdeckt, dass uns direkt komisch war, wenn wir uns so sitzen müssen, haben alle 2 Fischstecke.
Ja.
Darum sage ich jetzt einfach, Jenny, erzähl doch mal, was hat denn deine Familie in dem Jahr jetzt schon alles an Wildkräuter auf den Tisch gekriegt von dir?
Also bei mir ist es so, dass ich nicht bloß ein Wildkraut nehme, sondern es wird immer gemischt und es gibt natürlich immer Wildkräutertee bei uns. Da ist dann jetzt zum Beispiel ganz oft Brennnessel mit drin, Es ist ein Löwenzahn mit drin und dann packe ich noch vom alten Jahr ein paar getrocknete Hagebutten mit rein. Ich habe auch schon Huflattich mit reingepackt, Gänseblümchen. Und wenn wir das jetzt auch alles so betrachten und eh gerade beim Frühling und bei den Kräutern sind, kann man einfach sagen, alle Kräuter, die jetzt wachsen, sind stoffwechselanregend und blutreinigend. Und die Natur stellt uns jetzt schon alles parat.
Und jetzt weiß ich ja, dass du, ich habe es auch einleitend schon gesagt, du hast ja 2 Schulkinder, 2 Buben. Mingen die das auch, diesen Wildkräutertee, oder muss die ein bisschen
Komischerweise schon. Auch. Also ich suche jetzt einmal nicht den Namen von meinen Kindern, das sind meine 2 Kräuterlinge, der kleine Kräuterling, der mag kein Gemüse essen. Was er aber isst und dann wirklich massig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wildkräuterhummus mache. Also
Hummus ist aus Kichererbsen.
Hummus ist aus Kichererbsen, genau.
Nicht, dass jetzt jemand meint, du wirst der Erdenzahn.
Nein, das ist, sind gekochte Kichererbsen, die dann püriert werden und dann kommt nur ein bisschen Sesammus mit dran, ein bisschen Zitronensaft und die Kräuter. Und das isst er eigentlich sehr, sehr gern. Und überhaupt alles Kräuterliche isst er, aber es gemäß nicht. Was mich jetzt dann aber nicht stört, weil er letzten Endes ja dann viel gesünder lebt, weil wenn er bloß Gemüse essert, weil die Wildkräuter ja unheimlich viele Nährstoffe haben.
Ja, und total viele Vitalstoffe, habe ich schon gelesen, dass die ja viel mehr an gesunde Inhaltsstoffe haben wie unsere gezüchteten Gemüse. Kannst du das ein bisschen erklären, mit was das zusammenhängt?
Also zum ersten Sinn wachsen die Kräuter dort, wo sie sich aussamen und wo die Bedingungen passen dafür. Und die würden nicht dort wachsen, wo jetzt unbedingt der Boden nährstoffarm ist. Oder es gibt auch Kräuter, die es nährstoffarm wollen, zum Beispiel so Kalkböden. Aber die säen sich nur aus dort, wo es passt und dort wachsen sie auch. Und wir säen ja auf unsere ausgelaugten Böden immer wieder neues Gemüse aus. Dann ist es auch so, wenn wir die Wildkräuter verarbeiten, sind sie frisch meistens. Also wir pflücken es und verwenden es sofort. Und dann hat es nicht wirklich die lange Lagerungszeit. Und was ich immer faszinierend finde, jetzt bloß kurz als Beispiel, wenn man jetzt erst denkt, Zitrone mit 100 Gramm, also 100 Gramm, wenn man 100 Gramm vor Zitrone nimmt, der hat einen Vitamin C-Gehalt von 54 Milligramm.
Ist viel, oder?
Nein.
Nicht viel. Man denkt immer, dass Zitrone
viel Zitrone hat. Jetzt rate mal, wie viel der Giersch hat.
Mit Zahlen bin ich ganz schlecht. Hat er mehr? Ich weiß nur, dass Hagebutten mehr haben.
Das Vielfache mehr hat der Giersch. Das Vielfache mehr. Und da sage ich ja immer zu den Leuten, mit denen ich Kräuterwanderung mache, wer von euch trinkt eine heiße Zitrone, um seinen Vitamin-C-Gehalt zu pushen, da tat es euch besser, wenn ihr einen Giersch esst, als euren Garten, den ihr ausrupft.
Normal ist ja der Giersch wirklich ein ekelhaftes Unkraut, aber jetzt um die Zeit, wenn er so ganz frisch rauskommt, ich finde ehrlich gesagt, der hat auch einen guten Geschmack.
Ja, so eine Mischung aus Petersilie und Karotte, würde ich sagen. Und ich mag ihn eigentlich ganz gern.
Und machst du da nur Tee? Jetzt nehmen wir gleich den Giersch, weil wir gerade schon dabei sind. Oder tust du den einfach kochen?
Also den Giersch, den verwende ich vor allem roh. Also bei mir muss man sagen, es kommt eigentlich immer überall ein bisschen Kraut dran. Also da, wenn jetzt mich jemand besuchen kommt, wird er nicht drum rumkommen, Kräuter zu essen.
Und merkt er das auch gleich? Oder sind die dann, sage ich jetzt mal, understatement-mäßig irgendwo mit dabei, ohne dass es gleich so richtig auffällt?
Also ich glaube, ich sag's ihnen. Mhm. Also zu meinem Geburtstag im Januar habe ich gesagt, wer auf dem Geburtstag geht, für eine Kräuterpädagogin muss damit rechnen, dass er auch Kräuter essen muss.
Aber im Januar denkt man ja, da ist man auf der sicheren Seite, da wächst ja noch nichts.
Da gab es einen Marmorkuchen aus Fichtennadeln, die ich gemörsert habe und durchgesiebt. Mhm. Und Hibiskus, der noch getrocknet da war. Und dann hat er erstes Mal eine schöne Farbe gegeben und war auch recht lecker. Und was mich fasziniert hat, der Hibiskus schmeckt so säuerlich.
Ja,
und die Fichte schmeckt ja, jeder sagt dann immer, das ist recht wie Bootwasser. Schmeckt aber in Verbindung mit Zucker echt gut.
Ja.
Mhm. Und dann haben meine Kinder gesagt, ihnen schmeckt sogar das mit Fichte besser, wie das mit Hibiskus. Weil es dann probieren durften.
Mhm. Aber Hibiskus ist jetzt keine heimische Pflanzenart.
Nein.
Also du bist jetzt nicht ganz streng, dass es nur das gibt, was bei uns wächst, sondern halt ein bisschen offener.
Ja, genau.
Alle Seiten. Und jetzt, weil wir jetzt gerade sagen von der Brennnessel und so, wo ich ein Kind war, muss ich sagen, also wir reden 70er Jahre, da hat es den Begriff Wildkräuter, ich kann mich nicht erinnern, dass mal jemand gesagt hat, jetzt machen wir was aus Wildkräuter. Aber ein Brennnesselspinat, der ist in meiner Familie immer schon gegessen worden. Und meine 85-jährige Nachbarin, die verzählt sehr regelmäßig im Sommer davor, dass sie immer 5 Kilometer zu Fuß in die Schule gehen hat müssen. Und auf dem Heimweg haben sie oft so Durst gehabt, die Kinder. Und dann haben sie einen Sauerrahm vergessen, weil das eben so sauer war und dann den Durst
der Speichel,
gelöscht hat.
Ist da den Speichelfluss anregen. Und genau, ja.
Also jetzt sind ja die Wildkräuter so ein bisschen in Mode gekommen, aber ich glaube, da war ja das immer schon. Du bist jetzt ein ganzes Stück jünger wie ich, du bist 38. Kannst du erinnern, wann du das erste Mal was aus Wildkräuter gegessen hast, jetzt bevor du diese Ausbildung und das alles gemacht hast?
Ich glaube, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Tatsächlich, mein Opa, der hat einen Selbstversorgergarten gehabt. Da gab es wirklich mal so kein Stück Rasen, sondern wirklich alles Beete und Äpfel und so weiter. Und da gab es schon immer Kräutergerichte. Und meine Mama war auch so, dass sie mit mir Lindenblüten zupfen gegangen ist zum Beispiel oder Holunderblüten und zu mir gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ich will den leckeren Rachidrachis haben, das sind so Gummibärl, die haben wir in der Apotheke gekauft, wo ein Wirkstoff enthält, dass man nicht so einen Reizhusten hat. Den habe ich nicht gekriegt. Meine Mama hat mir einen Salbeitee gegeben und da war ich als Kind natürlich angefressen, wenn ich einen Salbeitee trinken habe und nicht die Rachidrachis gekriegt habe.
Ja, weil die wusste, eine schöne Werbung gegeben hätte.
Und letzten Endes bin ich jetzt selber so geworden.
Aber ich weiß, dass du aus Waldsassen ursprünglich bist, gell, du bist groß geworden. Und da hast du mir schon, bevor jetzt die Sendung angefangen hat, erzählt, dass da die Klosterschwestern auch interessante Hustengurgel gemacht haben.
Ja, genau. Ich bin immer mit dem Onkel Franz oder der Onkel Franz und die Tante Res, die haben ja immer auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern arbeiten waren. Und der Onkel Franz, der hatte immer Zwiebelbomperler. Hat er immer gekauft bei den Klosterschwestern.
Und Bomperler ist oberpfälzisch
sind
für
Bonbons.
Bonbons.
Bonbons. Zwiebelbonbons, die schauen so dunkelbraun aus. Und als Kind fand ich es nicht sonderlich gut. Jetzt ist es ein Stück weit Erinnerung und sie haben mir wirklich geholfen.
Und was ist da drin in Zwiebel, was gut ist, wenn man Husten hat?
Das Allicin. Wirkt entzündungshemmend und antibiotisch.
Wendest du das auch bei deiner Familie mit Zwiebeln bei Husten?
Das mings nicht. Also das verweigern es tatsächlich. Ist ja leider kein Kraut.
Ja,
aber ich habe da andere Mischungen. Ich habe da andere Mischungen, wo ich ihnen dann gebe, was ich dann auch tatsächlich nehme.
Verrat es uns, weil es ist immer noch ein bisschen
Gänseblümchen. Gänseblümchen. Da war ich ganz fasziniert in meiner Kräuterpädagogenausbildung, wie wertvoll das ist. Auch bei Husten wirkt schleimlösend. Thymian und Spitzwegerich, das sind die drei Komponenten, die super wirken.
Und die kann man auch grün nehmen oder muss das getrocknet sein?
Also kann man alles drei grün nehmen. Man muss aber sagen, am besten ist es, man zieht es kalt aus, weil der Spitzwegerich, der hat einen Wirkstoff, das ist das Aukubin. Das ist ein Breitbandantibiotika, kann man sagen. Und das Aukubin kann man heiß ausziehen. Die Schleimstoffe macht man aber damit kaputt. Also keinen Tee. Mhm. Oder man zieht den zuerst, zieht einen Teil kalt aus, einen Teil warm, so wie es die Chinesen eigentlich machen. Dann hat man beides, beide Wirkstoffe, und dann mischt man es zusammen.
Also kalt ausziehen heißt, mit kaltem Wasser aufgießen, wie beim Tee mit dem Kochenden. Und wie lange muss das dann stehen?
Ich darf es über Nacht stehen lassen.
Genau, der klassische Kaltauszug. Ja, gestern war ja Frühlingsbeginn und darum reden wir heute auch über Wildkräuter in Habe die Ehre. Und jetzt möchte ich mal gern ein Lob auf das Gewöhnliche ausbringen, weil manchmal, glaube ich, sind wir das Gewöhnliche so gewohnt, dass wir es eigentlich weniger wertschätzen, als wir sollten. Und das, glaube ich, gilt auch für das Gänseblümchen. Das kennt jeder, das wächst überall. Und meistens drehen wir einfach drauf und übersehen's. Und die Jenny, die kann uns, glaube ich, ein bisschen was näher bringen, warum wir das Gänseblümchen viel mehr schätzen sollten, wie wir es vielleicht im Alltag machen. Was machst du als Gänseblümchen, Jenny?
Eine Salbe zum Beispiel. Also das Gänseblümchen nennt man auch das Arnika der Kinder. Also das leitet sich dann auch schon vieles ab. Jeder weiß, für was Arnika verwendet wird. Arnika wird ja bei Prellungen oder Verzerrungen oder bei, wenn man Stöße gehabt hat mit, oder wenn Kinder jetzt hingefahren sind, eine Beule haben, da gibt man immer gern Arnika-Globulis. Das Bellis perennis nennt man es in der Homöopathie, oder ist auch der botanische Name, Bellis perennis, wirkt milder. Und ist deshalb das Arnika der Kinder. Und ich habe jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es wirken kann. Es ist aber auch zusätzlich auch stoffwechselanregend und blutreinigend. Und es hilft auch noch gut bei Husten. Und was auch eine ganz schöne Geschichte ist, wo ich gerne erzähle, ist, Gänseblümchen wurden früher von den alten Bauern gepflückt, wenn eine Kuh gekalbt hat. Und das alles gut und gut abschwillt, also das gut abschwillt, hernach ist denen eine Handvoll Gänseblümchen gegeben worden. Nicht Arnika, sondern Gänseblümchen fürs Abschwillen einfach. Und man sieht, es ist sehr, sehr vielfältig, wächst überall und keiner weiß die Wirkung, gell?
Und Salbe, was, die machst du ja selber. Mach also selber. Was nimmst du als Basis?
Sonnenblumenöl und Olivenöl, also halb-halb. Muss man aber auch vielleicht an die Haut anpassen, je nachdem. Das Olivenöl, das ist sehr fettend, es ist wärmend und das hält länger an. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas einmassiert und das länger fett sein soll, ist das Olivenöl besser. Sonnenblumenöl wirkt neutral, ist also nicht wärmend und zieht schneller ein. Genau. Und dann ziehe ich das warm aus. Ich habe einen Topf, nehme dann praktisch das Sonnenblumenöl, ein Teil Olivenöl und die Gänseblümchen und ziehe es circa bei 50 Grad eine Stunde aus.
Oh, richtig lang.
Also schon, dass die Wirkstoffe gut rausgezogen werden. Man könnte es auch kalt ausziehen. Ist auch eine Variante, dass man das ein paar Tage oder auch 4 Wochen ungefähr, manche machen es 4 Wochen, lassen sie stehen. Ist für mich aber keine Variante, weil das schneller schimmelt. Also man muss sehr, sehr sauber arbeiten.
Und das in Gänseblümchen, das kann man ja nie, da ist die ganz hundertprozentig sauber.
Und wenn es warm ist und erhitzt, also beim Gänseblümchen, wenn man jetzt denkt, die wirken ja auch schleimlösend, haben auch Schleimstoffe ein bisschen. Die Schleimstoffe brauche ich jetzt nicht auf der Haut. Also kann ich das auch einfach warm ausziehen, da mache ich jetzt nichts kaputt damit.
Und wie wird die Salbe dann fest?
Mit dem Bienenwachs praktisch. Das Bienenwachs kommt noch mit dazu. Manche nehmen auch Kanauberwachs, die vegan leben, also die keine tierischen Produkte verwenden möchten. Und dann kann man es abfüllen in sterile oder gut ausgekochte Gläser.
Und wenn man es jetzt zum Beispiel gegen Husten oder zur Stoffwechselanregung, tust du es dann einfach aufschneiden oder muss man die ganzen Blüten essen? Da haben ja manche leider ein bisschen einen Widerstand, dass man in so eine Blüte reinbeißt.
Also ich mache es tatsächlich so, ich zupfe es und nehme es im Mund und esse.
Ist wahrscheinlich aber ein bisschen Gewohnheitssache,
das ist
oder?
Gewohnheitssache und man muss halt auch schauen, wo wo sind Hundespazierwege. Da muss man wissen, wo sind denn Hunde, wo gehen Hunde denn gern auf Toilette, nämlich besonders am Wegrändern. Dann ist es vielleicht besser, man geht eher in die Wiesenmitte und pflückt dort etwas.
Ja, das hätte ich gerne als nächstes angesprochen, weil Gänseblümchen hat jetzt jeder, der einen Garten hat und nicht ganz viel gegen Gänseblümchen unternimmt, der hat es automatisch, die kann man daheim im eigenen Garten brucken. Aber für viele Wildkräuter möchte man ja dann doch auch rausgehen oder muss rausgehen, wenn man es nicht im Garten hat. Und das hätte ich gerne in der nächsten Runde mit dir besprochen, wo du die sammelst, auf was man aufpassen sollte, was man darf überhaupt und was man aktiv meiden soll. Das hast du gerade schon angesprochen, wo man schon sieht, dass jeden Tag da die Gassigänger unterwegs sind. Da gehen wir jetzt natürlich nicht. Mhm. Wir reden über die Wildkräuter heute in Habe die Ehre. Die haben ja gerade absolute Hochsaison. Alle sind zart und jung. Und wenn ich jetzt sage Brennnessel, Spitzwegerich, Gänseblümchen, die haben die allermeisten von uns im eigenen Garten. Aber Jenny, du als Kräuterpädagogin, was ratst du die Leute, die eben zum Beispiel gar keinen eigenen Garten haben, wo man am besten Wildkräuter sammeln kann und auch darf?
Also es ist wie beim Pilzesammeln. Für den Eigengebrauch kann man so eine Handvoll mitnehmen. Wie wir noch keinen Garten hatten, war das wie ich mit meinen Eltern nur in der Mietswohnung gewohnt habe, da hatten wir so einen Park und dann haben wir wirklich eine Handvoll halt vor der Wiesen gezupft. Aber da hat meine Mama auch schon immer gesagt, da sind die Hunde unterwegs, da gehen wir nicht hin. Der hat das dann schon immer sehr präzise beobachtet. Und ich kann auch jedem bloß raten, kauft es euch. Das gibt zum Beispiel bei uns jetzt direkt in der Oberpfalz, beziehungsweise dann schon in Franken, die Staudengärtnerei Oberrieden, wo ich immer meine Kräuter hole. Und ich habe wirklich so viele, viele verschiedene. Und pflanzt es euch vielleicht auf dem Balkon.
Mhm.
Das war auch eine Möglichkeit.
Aber da braucht man dann schon auch, brauchen die dann auch bestimmte Erden oder auf was muss man da achten, wenn man die auf dem Balkon haben will?
Kommt drauf zusammen, welche Kräuter.
Ja, natürlich. Ja,
hat jeder ein anderes Bedürfnis. Die mediterranen Kräuter mögen meistens wenig Humusauflage und wachsen auf so Stotterböden.
Ja.
Also Kalkschotter und da ist ganz wenig Humusauflage, vielleicht 1-2 Zentimeter.
Mhm. Jetzt sage ich mal, wenn man es auf dem eigenen Balkon zieht, dann muss man schon eine gewisse Intensität der Liebe haben. Aber wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte einfach mal ein bisschen ausprobieren und ein bisschen sammeln, also in einem Park hast du gesagt, auf normale Wiesen, kann ich da einfach rumgehen und kann da sammeln oder muss ich da auf irgendwas achten?
Also ich würde letzten Endes wahrscheinlich erst einmal mir also eine Kräuterpädagogin suchen.
Gibt es ja viele in Bayern mittlerweile.
Gibt es ja viele in Bayern und würde mit der einfach mal regional gehen.
Mhm.
Die weiß, welche Sammelstellen gut sind und die kann einem das dann auch näher bringen. Also ich kann jetzt eben sagen, bei uns, wo es gehen würde. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ganz gut, wenn man sich da an einen Fachmann wendet. Der
oder
einen
eine
da einfach
oder
Fachfrau, ja, die einen dann praktisch unterstützt.
Ja.
Und dann ist man einfach sicherer. Bevor man jetzt irgendwas rupft, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, ob man das überhaupt essen kann. Es gibt da Verwechslungsgefahren.
Ja, da kann man neue Arten lernen, die man vielleicht vorher nicht
kennt. Ist einfach super, wenn man da einfach mal so einen Kurs mitmacht oder ja, eine Kräuterwanderung 1-2 Stunden. Und ich bin mir sicher, wenn jemand überhaupt schon dafür Interesse hat, dass ihm das auf jeden Fall Spaß bringen wird und vielleicht sogar der Virus umschlagen wird, dass er dann auch kräutersüchtig wird.
Bist du kräutersüchtig,
ja,
oder?
Ja, und ich glaube, das erlischt nicht.
Also eine der gesündesten Süchte überhaupt.
Genau.
Sie sorgt für Bewegung,
ja.
Man ist viel an der frischen Luft und danach darf man auch noch ganz viel gesunde Inhaltsstoffe zu sich nehmen.
Richtig.
Also eine Kräuterpädagogin hat zu mir mal gesagt, ihr heißer Tipp ist Friedhof. Weil auf dem Friedhof darf er keine Hunde und da, wo keine Gräber sind, da sind meistens relativ naturbelassene Wildkräuterflächen. Mhm. Das sind jetzt nicht hochgezüchtete englische Rasen und da kann man immer
kann man
schauen.
Also ich bin halt kein Stoderer. Deswegen ist es bei mir wieder anders praktisch. Und ich nehme sehr, sehr viel aus meinem Garten auch.
Ja, da reden wir halt gleich jetzt drüber. Also das darf mich jetzt schon im Detail interessieren, was du alles an echte Wildkräuter direkt aus dem eigenen Garten ernten kannst und wie du die da hingebracht hast. Was hast du denn zum Beispiel jetzt in letzter Zeit schon zupfen können bei dir im Garten?
Das Duftveilchen, das Märzveilchen, oh, habe ich schon ein bisschen was geerntet. Mhm. Bin aber da ein bisschen vorsichtig mit dem Nehmen vom Duftveilchen, weil es noch nicht so großflächig ist. Deswegen ist er auch so mein Ratschlag für jeden, der was pflückt. Bedenkt bitte, dass die Pflanzen und die Pflanze an sich, wenn man jetzt zum Beispiel ganz viele Blätter entnimmt, dann kann sie sich weniger versorgen, weil sie ja keine Photosynthese betreiben kann und dann kann sie sterben, dass man da sorgsam und achtsam damit umgeht und nur minimal von jeder Pflanze nimmt.
Mhm. Also nicht den ganzen Pfleg abschneiden,
nicht alles rupfen, sondern für jeden einfach bloß ein Minimum mache ich eigentlich für mich, dass es für die Tierwelt noch passt und die vielleicht sogar noch Nektar finden, ja, und auch, dass es für die Pflanze noch passt und sie noch genügend Photosynthese betreiben kann und auch überleben. Also achtsam umgehen damit praktisch.
Und ist auch gesund, weil dann muss man weitergeben, bis man das zusammenbringt, was man braucht.
Eben.
Genau.
Und man ist auch einfach dankbar, wenn man dann so ein Kerbel zusammen hat, aber dann schon eineinhalb Stunden braucht hat, dann ist man auch einfach dankbar dafür, dass man jetzt ein bisschen ein paar Schätze aus der Natur geholt hat praktisch.
Also das denke ich mir oft, wenn man irgendwo Tipps liest, jeder Tipp geht dahin, also es geht ganz schnell, kinderleicht. Und alles im Handumdrehen ist auch so eine Formulierung, die man ganz oft liest. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn man Wildkräuter sammelt, das ist wirklich das Gegenteil. Also da steigt total die Wertschätzung für gesunde Lebensmittel, weil man wirklich schon ein bisschen Mühe und Energie investieren muss, bis man es beieinander hat. Mhm.
Wobei es bei mir tatsächlich so ist, dass ich so viel bei mir angepflanzt habe, dass ich dann getrost einfach mal schnell durch den Garten huschen kann, weil es eigentlich zu jeder Speis von mir immer Kräuter gibt, aber halt dann von jedem ein bisschen.
Genau.
Ich habe mir Brennnesselsamen, habe ich mir sogar mal entnommen aus der Natur und habe es bei mir eingepflanzt, dass ich Brennnessel im Garten habe. Ah. Das wird jeder wahrscheinlich für verrückt erklären, also werden mich für verrückt erklären. Viele bekämpfen sie in ihren Garten. Ich habe es mir in den Garten gezogen.
Hast du nicht von Haus aus welche gehabt?
Nein, leider.
Und hast auch niemanden kennt, der da wo Wurzeln geschenkt hat. Wenn man uns schon kennt, dann hätte er da wo mitbringen können. Aber Brennnessel ist ja auch so eine Pflanze. Also ich habe es vorhin schon erzählt, in meiner Kindheit hat es schon immer Brennnessel-Spinat gegeben. Also die eigentlich sehr gut verwurzelt ist, sage ich mal, in der bayerischen Tradition. Was machst du aus die Brennnessel?
Also ich habe sie auch schon in Essig eingelegt und habe meine Haare damit gespült als saure Rinse. Also ich wasche meine Haare mit Haarseife, um Plastik einzusparen. Und wenn man Haarseife praktisch verwendet, sollte man eigentlich immer danach nur etwas verwenden, wo die Hornschicht der Haare wieder verschlossen wird. Und da ist eine saure Rinse ganz gut. Und das heißt, dass zum Beispiel Brennnessel mit ihren vielen Vitalstoffen sehr, sehr gut ist für die Haare.
Also schön, schau's aus.
Dankeschön.
Ist das ein guter Erfolg. Ich habe auch schon mal gehört, ich habe es aber noch nie probiert, muss ich sagen, dass man Brennnesselblätter in Pfannkuchenteig wenden und dann rausbauen kann.
Ich habe es schon als Chips tatsächlich auch schon gemacht. Das war auch wirklich gut. Ich habe es in Kokosöl frittiert praktisch. Mhm. Ein bisschen Salz und Pfeffer. War total lecker. Pesto ist auch immer ganz hoch im Kurs. Tee auch.
Tee sowieso. Und zwar aus Grüne.
Ja, genau.
Ich habe schon mal getrocknete Brennnessel, also das schmeckt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Mhm. Aber frische Brennnessel, heiß aufgegossen, ich tue dann immer noch ein ganz bisschen Minze dazu. Mhm.
Das finde ich lecker.
Ja, richtig guter
Geschmack. Richtig gut. Mhm. Man kann mit der Brennnessel, weil die wirklich sehr, sehr dunkel wird, Eier färben. Mhm. Das kann man auch.
Und jetzt haben wir ja dann Ostern, genau.
Genau, kann man Eier färben. Und was viele vergessen, weil es eigentlich heutzutage gar kein Thema mehr ist, es gibt Nesselstoffe, also wirklich, das schaut ähnlich aus wie Leinen. Und ist aus den Fasern der Brennnessel hergestellt. Mhm. Und es soll kühlend wirken, vor allem jetzt dann im Sommer.
Mhm. Hast du da so einen Stoff schon mal in der Hand gehabt?
Ja, meine Schwiegermutter mag auch Kräuter sehr, sehr gern. Mhm. Und die hat einmal einen einen Brennnesselstoff oder Nesselstoff bestellt und hat meiner Schwägerin ein Kleid, glaube ich, genäht. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas hat es auf jeden Fall der Corinna damals genäht, ja. Mhm.
Und das ist aus den Stiele dann wahrscheinlich, mhm,
genau,
oder? Weil wenn man die ausreißen will, dann passiert schon manchmal, mhm, dass so ganz lange Fasern, mhm, da rauskommen, mhm, und den Rest schält es praktisch ab. Jetzt, mhm, sind wir abgewichen von unserem Thema, wie es du im Garten machst. Du hast Märzenveilchen, hast du gesagt?
Märzenveilchen, genau. Ich habe Spitzwegerich sehr viel, mhm, ich habe Schafgarbe sehr viel, ich habe sehr viel Löwenzahn, ich habe Sauerampfer, das wächst alles so in der Wiese. Auch Gänseblümchen. Ich habe Pimpinelle, also den Wiesenknopf.
Ja, das ist das mit den roten Blüten am Schluss.
Genau. Mhm. Und der schmeckt ja gurkenähnlich.
Ach, interessant. Wusste ich nicht.
Aha. Also der Spitzwegerich, die Spitzwegerichköpfe schmecken ja Pilz oder Champignon ähnlich. Und, mhm, die Pimpinelle schmeckt eben gurkenähnlich. Mhm. Dann habe ich aber auch noch viele mediterrane Kräuter wie Salbei, Eberraute, Weinraute, Üsop, Bohnenkraut, Bergbohnenkraut, weil das,
ja, winterhart ist.
Weil das winterhart ist. Rosmarin, ich glaube, ganz, ganz viele verschiedene Minzen, mhm, Mutterkraut.
Was ist Mutterkraut? Das kenne ich gar nicht.
Mutterkraut hilft bei Migräne.
Ah ja. Mhm.
Genau. Das schaut ähnlich aus wie Kamille, hat aber andere Blätter und wird oft erzählt, dass man das bei Migräne einsetzen kann. Und ich habe auch schon mehrere Leute gehört, die das regelmäßig eingenommen haben, dass es geholfen hat praktisch, mhm, das Mutterkraut.
Wie ist denn so mit den Mengen, was man von diesen gesunden Kräutern essen soll? Also es heißt ja immer, die Dosis macht das Gift, aber, richtig, die Dosis macht natürlich auch die Heilwirkung.
Genau.
Jetzt, wenn das Jahr neu anfängt und ich esse gleich einen Riesenberg Bärlauch, dann wäre man ja vielleicht gar nicht einmal
das
gut da, oder?
Das wird schief gehen. Mhm. Also ich habe auch schon gehört, jetzt habe ich so viel Zeug gegessen, jetzt ist mir aber dann schlecht davon. Man sollte einfach mal sich die Natur anschauen und die zeigt uns ja schon alles. Ich habe ja vorhin gesagt, sie, jetzt im Moment schenkt sie uns besonders Stoffwechsel- und blutreinigende Kräuter, aber sie zeigt uns auch, wie viel wir essen sollen, nämlich kleine Mengen, weil, mhm, sie bloß kleine Mengen gerade da hat. Und langsam anfangen und im Jahresverlauf kann es dann mehr werden. Und dann hat sich auch der Körper daran gewöhnt.
Mhm. Und was... Ja, zum Teil sind es ja wahrscheinlich ungewohnte Inhaltsstoffe einfach, die wir in unserem normalen Gemüse und vom Obst ganz zu schweigen nicht zu uns nehmen, oder? Was dann die Probleme macht.
Von den Kräutern her meinst du? Mhm. Was dann dazu führt, dass den Leuten schlechter geht?
Ja,
der Körper
dass man Blähungen kriegt. Oder?
Ich glaube, das ist einfach, wenn es jetzt stoffwechselanregend und blutreinigend ist, dass es ziemlich alles anregt, mhm, und wenn das der Körper nicht gewöhnt ist, dann wird er natürlich mit Unbehagen einfach reagieren. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Inhaltsstoff jedes Mal reagiert, aber es ist immer so, dass der Körper ein bisschen Zeit braucht, um sich an etwas zu gewöhnen, mhm, egal an was. Mhm. Man sieht es beim Fasten, wo die Leute dann am Anfang leiden, die ersten 2 Tage mit Kopfschmerzen, weil der Körper es nicht gewöhnt ist. Manche, die Diäten machen, merken es die ersten Tage, weil sich dann auch wieder was verändert. Der Körper braucht einfach seine Zeit.
Mhm. Und darum fangst du immer mit den kleinen Portionen, jetzt um die Zeit. Mhm. Und wann gibt es denn dann die ganzen Gerichte, wo ein ganzes Gericht aus Wildkräutern besteht manchmal?
Also bei mir hat es tatsächlich schon Nudeln mit Pesto geben, mit Wildkräuterpesto. Aber wir haben schon relativ bald angefangen, Wildkräuter zu essen. Bei uns wächst wild im Januar in Weißenberg der wilde Feldsalat. Und der Schnittlauch war im Januar schon relativ
wilde
hoch.
Schnittlauch, ja, genau.
Wilder Schnittlauch,
der
ist bei uns.
Der schmeckt so nach Knoblauch mehr, gell?
Der schmeckt recht intensiv, genau. Mhm. Und mein erster, sagen wir mal, Pflanzenstrauß, den ich im Jahr kriege, ist von meinen Kindern Anfang Februar, nämlich wilden Schnittlauch. Und da fangen wir schon einfach an, wo der geschnitten wird, der Schnittlauch, und wir dann einfach ein Brot essen mit Butter und Schnittlauch. Also dieses ganz Typische, wie es jeder kennt. Mhm. Und bei uns ist es eigentlich jetzt schon so, dass wir mehr Schnittlauch essen oder mehr Wildkräuter essen wie andere Leute, die wir jetzt vielleicht anfangen, weil wir schon relativ bald angefangen haben, wieder grün zu konsumieren.
Mhm. Also dann kann es jetzt schon die größeren Mengen geben. Jetzt haben wir ja nicht mehr weit hin zum grünen Donnerstag, wo man ja klassischerweise 7 Kräuter sammelt und was macht draus. Können wir vielleicht in der nächsten Runde darüber reden, was du da für Ideen hättest, was man da für Wildkräuter nehmen kann. Mhm. Sie hören Habe die Ehre. Und da ist heute die Jenny Nelhiebel aus der Oberpfalz zu Gast, die Kräuterpädagogin. Und gerade haben wir gesagt, jetzt ist ja demnächst Gründonnerstag und da essen wir alle grüne Kräuter. Manche sammeln 7, manche sammeln 9. Jenny, was hättest du denn für Ideen, was wir da dieses Jahr sammeln könnten, wenn wir es mal mit Wildkräutern machen?
Die Pimpinelle, also wo wir vorhin schon gesagt haben, der Wiesenknopf, der so gurkenähnlich schmeckt. Und ich glaube, dass sie sogar in der typischen gibt ja so Gründonnerstag-Soße, Suppe oder Soße, und da ist die Pimpinelle sogar enthalten. Also die kaufen die Leute dann sogar.
Wer es noch nicht kennt, kann mir heutzutage eingeben, Fotos, ja, Pimpinelle, genau. Und dann werden sie sagen, ah ja, das habe ich schon oft gesehen.
Genau, und bevor ihr das verkocht, könnt ihr es ja einfach mal probieren, weil es wirklich gurkenähnlich schmeckt. Und der Bärlauch natürlich, der bietet sich gerade an. Der wilde Schnittlauch bei uns in der Region Weißenberg rum. Der Giersch auch, weil der jetzt überall wächst. Und jeder, der jetzt seinen Garten nochmal aufräumt, wird auf Giersch wahrscheinlich stoßen und ihn wegholen wollen. Da kann er ihn gleich essen.
Und wenn er keinen eigenen Garten hat, dann geben wir einfach zu Bekannte, die einen haben.
Die freien sie.
Genau. Tolles Angebot, ich tue auch einen Giersch raus.
Dann ein bisschen Schafgarbe, ist jetzt gerade auch lecker. Der Sauerampfer vielleicht noch.
Ja,
den Sauerampfen kennen wir alle. Und die Brennnessel natürlich.
Und was machen wir mit denen?
Ich darf einfach eine Soße machen. Also ich würde eine Zwiebel anschwitzen und würde es aufgießen mit Sahne oder Sojasahne. Ich strecke es da meistens immer nur ein bisschen mit Milch und hack die Kräuter. Ich salze aber dann erst die Soße. Lasse sie eben ein bisschen köcheln. Und kurz bevor ich serviere, tue ich die Kräuter erst rein, dass so wenig wie möglich an Inhaltsstoffen weggeht. Und dann dazu entweder Kartoffeln und ein Fisch oder einfach, ich kann es mal 4 Stunden einfach über Nudeln drüber.
Das ist immer gut. Genau. Also was ich auch gern mache, und dieses Jahr, ich bin erstaunt, dass das schon geht. Normal wäre es immer mindestens April, meistens eher Mitte April, bis vom Löwenzahn die Knospen rauskommen. Und also du kennst das ja bestimmt, aber da war ich so glücklich, wo ich das entdeckt habe.
Ja,
wenn
ja.
man die Knospen sammelt und dann, so wie es du beschrieben hast, jetzt in einer Sahnesoße kocht, das schmeckt so super zu Nudeln. Und dann Pinienkerne dazu, das ist wirklich köstlich.
Also für die Zuhörer ist vielleicht da nur ein schöner Tipp, weil jetzt sind ja die Plastikstrohhalme sind abgeschafft worden. Jetzt haben wir dann die Variante mit Glas, mit Edelstahl. Und wir haben natürlich auch die natürliche Variante. Da können wir einfach einen langen Löwenzahnstängel mal nehmen.
Aber der knickt ja um, oder?
Der knickt nicht um. Nicht? Also ich meine jetzt tatsächlich von der Blüte. Also nicht das Blatt, sondern tatsächlich von der Blüte. Den kann man verwenden als Strohhalm praktisch.
Aber schmeckt sehr bitter, oder?
Macht doch nichts.
Das ist ja gerade gesund.
Das ist gesund. Ist gut für die Leber. Ist gut für die Leber, diese Bitterstoffe. Und die nehmen wir eh viel zu wenig zu uns. Also es ist nicht giftig.
Also wir haben es ja überall rausgezüchtet, weil uns der Geschmack nicht so angenehm ist. Aber wahrscheinlich sollte man eigentlich mehr davon essen, gell?
Ja, vor allem jetzt im Frühjahr. In der TCM sagt man, dass jetzt das Element Holz herrscht. Und das Element Holz ist bei der Organzuordnung die Leber. Und da ist der Geschmack bitter wichtig. Das heißt, Bitterstoffe sind jetzt sehr wichtig. Und da wächst ja jetzt gerade zum Beispiel der Löwenzahn oder auch die Knoblauchsrauke hat Bitterstoffe. Und das war jetzt auch ganz gut für die Leber, einfach auch um die Frühjahrsmüdigkeit zu vertreiben, weil die, also diese Hauptmüdigkeit kommt ja auch mit von der Leber. Also der Schmerz der Leber, sagt man ja, ist ja die Müdigkeit. Mhm. Also sie wird einen nicht wehtun, weil sie hat keine Nerven. Und damit kann man auch mit Bitterstoffen die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben und natürlich mit Brennnessel, die sehr viel Eisen enthält. Man ist auch müde, wenn man zu wenig Eisen hat. Mhm.
Genau, Brennnessel, das ist bei Frauen ein Problem natürlich.
Genau, mhm. Und Brennnessel im Vergleich mit einem Angus-Steak, 100 Gramm und 100 Gramm, haben ungefähr den gleichen Eisenwert.
Ui. Aha.
Aber die Bioverfügbarkeit von dem Angus-Steak ist natürlich höher, weil es
was heißt Bioverfügbarkeit, dass der Körper leichter kann's besser, kann?
Der Körper kann es besser verwerten als tierischen Produkten. Man kann aber bei pflanzlichen Produkten, die Eisen enthalten, Vitamin C hinzugeben und die Bioverfügbarkeit wird besser. Mhm. Also wäre es jetzt
Zitrone
gut,
drüber.
Zitronen oder einfach ein Kirsch mit rein.
Wie du vorhin schon gesagt hast.
Einfach
genau.
Ein Kirsch mit rein zum Brennnesseln. Und dann hat man die Bioverfügbarkeit schon verbessert.
Mhm. Wunderbar. Also jetzt haben wir sehr viele Tipps gekriegt für unseren Körper. Wir haben zum Glück nach 11 Uhr eine Stunde und ich habe es ja schon vorab angekündigt, du kennst ja aus, wie man Wildkräuter für Haustiere verwenden kann. Und da darf ich dann gern gleich nach 11 mit dir drüber reden.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der Kräuterpädagogin Jenny Nelhibbel aus der Oberpfalz. Und es ist ja so, die Wildkräuter schmecken jetzt im Frühling besonders zart und sie haben ja generell viel mehr gesunde Vitalstoffe wie unsere Gartengemüse. Haben wir in der letzten Stunde schon gehört. Und wie wir unsere Haustiere auch von Wildkräutern profitieren lassen können, darum geht's gleich. Frühlingszeit ist Wildkräuter-Hochsaison. Und mein Gast heute, die Jenny, kennt sie besonders gut aus mit Wildkräuter, weil sie die Kräuterpädagoginnen-Ausbildung gemacht hat. Und jetzt, Jenny, ich habe mal gelesen, dass Füchse besonders früh Heidelbeeren fressen, wenn sie irgendwie Verdauungsprobleme
haben. Bei Durchfall kann man das gut verwenden.
Mhm. Genau. Und also, die wissen das von sich aus. Und bei Wildtiere wundert es einen jetzt nicht so, dass sie das wissen, aber dass Haustiere und speziell Hunde Wildkräuter und auch Früchte fressen, das hat mich jetzt überrascht. Ich weiß nicht, ob es Hundebesitzer auch überraschend finden. Ich hätte es jetzt nicht vermutet.
Also wenn man die Augen offen hält, zeigen einem das die Tiere eigentlich schon. Also bei unserer Hündin, die Leni, also wir haben ja zwei Hunde, die Leni, wenn die läufig war, ist jetzt nicht unbedingt ein Kraut, aber wenn sie läufig war und dadurch ja auch sehr geblutet hat, war sie immer ganz wild drauf, rote Beete zu essen. Da hat es mehr gebettelt, als wenn ich jetzt ein Fleisch zubereitet habe.
Mhm.
Und das hat's dann, die hat dann gekochte rote Beete, wenn sie abgekühlt war, komplett verspeist. Und da wusste sie einfach, da ist Eisen drin, da sind B-Vitamine drin oder intuitiv, das brauche ich jetzt.
Was ich schon kenne, ist, dass man also als Mensch jetzt auf was Lust hat auf einmal.
Ja, genau.
Mehr wie normal. Mhm. Und das wahrscheinlich sind die Reste von diesem instinktiven Wissen, dass der Körper eben noch was verlangt, was ihm gut tut.
Mhm. Bei meinem Pferd war es ja tatsächlich auch so. Der wusste, wann er was essen musste. Also ich habe ja da zu der Zeit gerade meine Kräuterpädagogen-Ausbildung gemacht, wo er immer mal wieder irgendwelche Zipperlein hatte, wie zum Beispiel mit der Schulterprobleme, wo dann die Pferdephysiotherapeutin da war. Und da hat er bewusst, also ich habe bewusst beobachtet, wie er dann Weide gegessen hat. Und Weide hat einen schmerzstillenden Wirkstoff, nämlich das Salicin, wo in Salicylsäure praktisch dann im Körper umgebaut wird.
Was ist in Kopfwehtabletten drin ist.
Genau, das ist eigentlich das pflanzliche Aspirin.
Mhm.
Das hat er sich dann geholt, wie er da die Probleme mit der Schulter hatte. Oder auch in der Abweidesaison im Herbst hat er bewusst da immer gern Beifuß gegessen. Und Beifuß wirkt wurmwidrig.
Mhm.
Und das fand ich immer total faszinierend, wenn ich den immer so beobachtet habe.
Mhm. Da hast du wahrscheinlich erst einen Blick dafür gekriegt, wo du mal gewusst hast, was da für Inhaltsstoffe drin sind.
Mhm.
Dann stellt mir erst den Zusammenhang her. Dann, man sieht nur, was man weiß, sagt man ja immer.
Mhm. Genau. Und zu meiner Abschlussprüfung musste ich ja einen Präsentationstisch machen und habe da ganz speziell einen gemacht für Hunde.
Mhm.
Und habe da Hydrolate zum Beispiel hergestellt. Das Hydrolate sind Pflanzenwasser, die entstehen durch Wasserdampfdestillation, wenn man eigentlich ätherische Öle herstellt. Sind stärker wie jetzt ein Teeauszug, sind aber nicht so stark wie das ätherische Öl an sich. Und die sind halt nicht so bichert, weil es kein Öl ist. Mhm. Und die habe ich praktisch benutzt, um die Zecken von meiner Hündin fernzuhalten.
Also das hat sie dann trinken müssen?
Das habe ich aufs. Also ich habe mehrere Varianten gewählt. Sie hat jetzt keine Probleme mit der Haut. Und deshalb habe ich vorher erst einmal die Hydrolate getestet an einer Stelle, wo wenig Haare sind, um zu schauen, ob es überhaupt, ob es es verträgt. Und dann gibt es so Bürsten, wo man eigentlich Shampoos reintut, wo man die Hunde einschamponiert. Mhm. Und da habe ich dann das Hydrolat reingefüllt und habe sie praktisch obürstelt damit. Und habe das Pflanzenwasser, also dieses Hydrolat, habe ich ihr ins Fell getan. Wir haben jetzt einen zweiten Hund, der Arbeitshund von meinem Hund, von meinem Mann, der immer mit meinem Mann mitgeht, der hat eine empfindlichere Haut. Und da hätte ich dann nur eine andere Variante auch schon beim Präsentationstisch gemacht. Es gibt so Aroma-Anhänger. Das gibt es als Kette eigentlich für Menschen. Und die Aroma-Anhänger kann man aufmachen wie ein Medaillon. Und da drinnen ist ein Filz.
Ja.
Und den Filz tränkt man dann im Hydrolat. Es duftet trotzdem dann intensiv danach und er hat es aber nicht auf der Haut praktisch.
Mhm. Wirkt wahrscheinlich nicht so intensiv.
Genau, wirkt nicht so
aber
intensiv, aber kann man
wenn
so
wenn man das
probieren.
Nicht verwenden kann, weil es von der Haut nicht verträgt. Mhm. Und woraus besteht denn dann dieses Antizecken-Hydrolat, wenn man das jetzt nochmal mehr hat für den eigenen Hund?
Also ich habe Zitronengras verwendet und Lavendel. Und für die Hirschlausfliege, die so unmöglich ist, die Katzenminze.
Mhm.
Genau.
Und haben Hunde auch Probleme mit der Hirschlausfliege?
Ja, ganz extrem, ganz extrem. Das ist ganz schlimm und die beißen doch so.
Ja, und die kriegst du nicht mehr raus. Mhm. Gummifliege habe ich schon mal gehört, dass sie mal gesagt.
Ja. Die sind ja, schauen aus wie Zecken und haben Flügel. Und die Flügel schmeißen sie aber ab, wenn sie einen Wirt haben. Genau.
Und das heißt, dann kann ich mit meinem Hund überall spazieren gehen und er glaubt keine Zecken auf, wenn man.
Der glaubt natürlich auch Zecken auf, aber nicht so viel. Nicht so viel.
Mhm.
Ja.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, Präsentationstisch. Mhm. Waren da auch Dinge drauf, die die Hunde dann fressen?
Ja. Ich hatte zwei verschiedene Arten von Leckerlis. Einmal eins für den Stoffwechsel, für wenn die im Fellwechsel praktisch sind.
Das war ja jetzt.
Genau, da habe ich dann eben so stoffwechselanregende Kräuter verwendet, nämlich Brennnessel war mit drin und auch ein Löwenzahn. Und dann habe ich nur Leckerlis gemacht, die wurmwidrig wirken. Mhm. Also mit Beifuß auch und Thymian. Und das hat sie auch gern gefressen. Also hat sie nicht verschmäht. Auch wenn sie ganz grün waren, hat sie gegessen.
Also ich wollte gerade fragen, was ist denn dann das Leckere an dem Leckerli, damit sie die anderen Sachen mitfrisst überhaupt? Was tust du da neu außer die
Also tatsächlich machen viele das. Ich habe Quark und Haferflocken, bloß Quark, Haferflocken, Ei und die Kräuter genommen.
Mhm.
Das hat ihr eigentlich gereicht. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es da wirklich Gnaschige gibt, gnaschige Hund, also ein Hund, der nicht so gern alles Mögliche essen kann, könnte man vorstellen, dass man vielleicht eine Knochenbrühe kocht.
Ah ja.
Und dann der ein bisschen nur mit Draht oder einfach für einen Geschmuch.
Mhm.
Oder ich habe es auch schon gelesen mit Leberwurst. Das ist mit Leberwurst und Haferflocken und dann die Kräuter mit rein.
Mhm. Dann merken sie es gar nicht so, dass die
Kräuter merken sie es gar nicht so, genau.
Sehr interessant, Jenny. Also, dass man Kräuter für Haustiere verwenden kann, war mir jetzt völlig neu. Umso mehr gefreut es mich, dass wir es jetzt von dir so gehört haben. Habe die Ehre, heute mit der Jenny Nilhiebel aus der Oberpfalz, eine Kräuterpädagogin, heute bei uns zu Gast. Und gerade haben wir über Wildkräuter und Haustiere gesprochen. Ein spannendes Thema, Jenny, gerade haben wir über die Hunde geredet, also was du auch an deinen eigenen Hunden schon erprobt hast und gute Erfahrungen gemacht hast damit. Wie ist es bei Katzen? Kann man mit Katzen
eigentlich? Bei Katzen muss man vorsichtiger sein, die verdauen ätherische Öle nicht so, die haben einen ganz anderen Stoffwechsel. Also da kann man nicht einfach so hausieren oder hantieren. Da muss man wirklich mit dem Tierarzt sprechen oder mit dem Tierheilpraktiker.
Mhm.
Katzen sind viel empfindlicher auch mit ihrem Organismus.
Aber jetzt einfach so wild drauf losprobieren, sollte man wahrscheinlich bei überhaupt keinem Haustier,
nein,
oder?
Nein, wirklich nicht. Ich habe mir auch trotzdem noch mal ein Buch gekauft von einer Veterinärmedizinerin, die mit Heilpflanzen praktisch
behandelt
und in welcher Milligrammzahl man das dann auch verwendet und was es zu beachten gilt. Natürlich weiß ich, was die als Kräuterpädagogin, was die Kräuter ausmachen, aber im Zusammenhang mit Tieren wollte ich das dann praktisch nochmal genauer wissen und habe mir dann dieses Buch gekauft. Und dann ist auch einfach zu sagen, dass es wichtig ist, dass man weiß, dass der Hund gesund ist, weil zum, oder auch bei Menschen, wenn ich Bitterstoffe zum Beispiel konsumiere oder zu mir nehme, muss der Magen-Darm-Trakt gut in Schuss sein. Mhm. Weil wir so viele Enzyme dann ausschütten, dann ist es gefährlich bei Magen-Darm-Problemen einfach, weil man dann zum Beispiel, wenn man Magenschleimhautentzündung hat, verstärkt man das Ganze dann noch. Oder bei Gallensteinen. Also sowas muss man immer im Hinterkopf behalten, muss sich vielleicht vorher nochmal informieren und Eigenverantwortung übernehmen.
Also nicht zu sorglos sei, aber doch wissen, gern, dass es möglich ist,
ja,
ist,
ist aber
wahrscheinlich,
genau,
die interessanteste Kombination und die beste. Und du hast ja in der ersten Stunde schon gesagt, das schadet vielleicht nicht, wenn wir es nochmal wiederholen, auch für einen Menschen einfach nicht zu viel auf einmal.
Genau.
Nicht sie denken, viel hilft's viel, sondern wirklich
langsam starten. Langsam starten und auch schauen, wie bekommt es mein Körper. Also in dieses eigene Körpergefühl reingehen und schauen, hat es mir gut getan, hat es mir nicht gut getan. Wir neigen ja jetzt in dieser schnelllebigen Zeit dazu, dass wir dann schon sagen, ach, ich muss jetzt einmal ein paar Wildkräuter essen, aber wir vielleicht gar nicht die uns die Zeit nehmen, in unseren Körper reinzuspüren, wie fühlt es sich denn jetzt an. Und das ist wichtig.
Und das, was man auf der Zunge spürt, wie verlässlich ist das, wenn ich sage, oh, das ist mir angenehm, heißt das dann automatisch, dass man gut tut oder kann man nach dem eigentlich gar nicht so gehen?
Da fällt mir gleich so das, das ein, dass es auch Bären gibt, die gut schmecken und sehr gefährlich sind. Deswegen eher nicht.
Nicht nach der Zunge gehen. Oder
also,
ich kenne den
Spruch, heißt schon,
was bitter im Mund ist, dem Magen gesund. Also manchmal ist auch das, was einem eigentlich aktiv nicht angenehm ist, kann trotzdem gut für den Körper sein.
Und es ist für den gesunden Magen gesund, für den Kranken nicht.
Genau.
Das muss man einfach auch wissen.
Ganz wichtig.
Genau.
Und an welche Bären hast du jetzt denkt, die gut schmecken, aber giftig sind?
Die Tollkirsche.
Aha.
Die soll eigentlich ganz gut schmecken.
Aber hast du auch noch nicht ausprobiert?
Nein, wo ich noch nicht ausprobiert. Ich hole jetzt nicht vor, dass mir dann schlecht geht und ich ins Krankenhaus komme.
Ja, das ist ja überhaupt bei Pflanzen, die ein bisschen problematische Inhaltsstoffe, und bei Pilzen ist ja das Gleiche. Man weiß ja gar nicht, wie viele dieser Inhaltsstoffe jetzt in dieser speziellen Pflanze drin sind. Das ist ja nicht wie bei einem standardisierten Medikament, wo ich genau weiß, in der Tablette sind so und so viele Inhaltsstoffe. Das
genau.
ist ja auch so ein Punkt.
Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich auch mal gern bei den Kräuterwanderungen erzähle. Es gibt ja auch einen Hustensaft aus Efeu, der enthält viele Saponine. Das sind, die kann man zum Beispiel auch zum Waschen verwenden, Efeu. Seifenstoffe, genau. Und das Problem dabei ist, dass er sehr viele davon enthält. Und Saponine wirken in einer geringen Maße schon schleimlösend für uns, zum Beispiel bei Husten auch. Aber was passiert, wenn ich zu viel Saponine nehme? Nämlich, dass meine Magenschleimhaut dann sehr reizt. Deshalb ist es nämlich so, dass man Efeu zum Beispiel, dass man da auf gar keinen Fall selber einen Hustensaft daraus herstellen sollte, sondern immer auf das zurückgreifen sollte, was die Apotheke einem bietet, weil die das schon überprüft haben, wie viel es enthalten und dementsprechend ist das Produkt auch sicher.
Also als Heilkraut ist ja eh nur mal ein bisschen ein anderes Kapitel, als wenn man es in der Küche verwendet, in kleinen Mengen, wie du das empfiehlst. Ja, das wird auch immer unterschätzt, so was, das ist pflanzlich, dann kann es ja nicht schädlich sein. Also die Gleichung geht ja auch nicht auf.
Nein.
Muss man vorsichtig sein. Von Weihnachten wissen wir es alle, in die Weihnachtsgans, da tut man ganz bestimmte Kräuter rein, damit das was ja doch ein üppiges Essen ist, leichter verdaulich wird. Jenny, was empfiehlst du uns, was man da alles sinnvollerweise verwenden kann, damit man ein etwas fetteres Essen trotzdem gut verdauen kann?
Da sind die Bitterstoffe wieder ganz hoch im Kurs. Bei der Weihnachtsgans kennt wahrscheinlich jeder den Beifuß, der dann die Fettverdauung unterstützt. Und was ich auch gern mache, ist, wenn ich jetzt Beikraut
jäte. Wir sagen nicht Unkraut.
Wir sagen nicht Unkraut, genau. Beikraut jäte, da ist der Löwenzahn einmal sehr präsent. Mhm. Den zupfe ich aus und trockne die Wurzel und röste die dann an. Also die wird schon vorher noch also gesäubert, abgebürstelt und getrocknet, dann angeröstet ohne Fett in der Pfanne und dann wird sie vermahlen und zu Löwenzahnkaffee, praktisch wie Karo-Kaffee schmeckt er eigentlich, getrunken. Da nimmt man pro 200 Milliliter Tasse nur einen Teelöffel. Ich habe es einmal ein bisschen zu gut gemeint, da war es dann schon gescheit bitter. Aber ein Teelöffel pro 200 Milliliter Tasse und das regt die Fettverdauung an. Mhm. Und ist auch noch gesund dazu und wächst wahrscheinlich bei jedem im Garten.
Und es schmeckt so in der Art
wie Karo-Kaffee.
Wie Zichorienwurzel
genau.
Ist es ja. Mhm.
Genau.
Und also Wegwarte, glaube ich, gehört auch zu den Zichoriengewächsen,
genau.
Oder?
Das ist, genau. Zu den Zichoriengewächsen gehört aber auch zum Beispiel der Endivien-Salat. Mhm. Die haben alle.
Oder der Zuckerhutsalat.
Auch, genau.
Und die also haben, die Wurzeln kann man alle verwenden.
Die kann man alle verwenden. Und die haben alle diese Pfahlwurzeln. Mhm. Das ist ganz typisch für die. Genau.
Aber man ist schon ein bisschen beschäftigt, bis man das hat, oder?
Naja, ich sehe das immer ganz positiv. Wenn man Unkraut zupft und das wegschmeißen darf, kann man es doch einfach auch gleich mit verwenden, genau. Oder? Ist doch schon drum, das wegzuschmeißen und sich dann so einen Karo-Kaffee im nächsten Supermarkt zu holen, wenn ich es einfach auch in gesunder Art und Weise bei mir schon daheim liegen habe.
Wenn man es selber macht. Und wie lange dauert es, bis so eine Wurzel trocken ist? Wie machst du denn das?
Ich mache das im Dörrautomat tatsächlich.
Ja, okay.
Dann geht es einfach auch schneller.
Mhm.
Genau.
Und erst in Scheiben schneiden wahrscheinlich?
Nein, ich schaue einfach darauf, dass die Wurzel oder die Wurzeln, die ich habe, dass die ungefähr die gleiche Dicke haben, dass auch ungefähr zur gleichen Zeit trocken ist.
Mhm.
Darauf schaue ich. Aber ja, genau.
Ich habe schon mal aus Eicheln einen Kaffee getrunken. Da war ich erstaunt, wie gut das geschmeckt hat.
Mhm.
Aber da hat mir die Kräuterpädagogin dann geschildert, wie es das gemacht hat
das
und wie lange das dauert.
Dauert
dann
haben
wir gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt nachmachen muss. Aber
die
und es gelingt ja auch nicht sofort, oder? Mhm. Ist da auch schon mal was schiefgegangen, also richtig schiefgegangen?
Ja, mit dem Löwenzahnkaffee, dass der dann, und das war dann eben mit jemandem, der Geburtstag gefeiert hat, wo ich dann einen Workshop gegeben habe.
Mhm.
Und dann habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Und dann haben einige mindestens die Hälfte am Milch nur dazu geschickt, dass sie trinken haben können. Tatsächlich, ja.
Also das ist ja auch tröstlich, wenn auch ein Profi einmal was schief geht.
Genau.
Über diese Kräuterpädagoginnen-Ausbildung, da darf ich gerne noch ein bisschen ausführlicher mit dir reden, weil vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, Herrschaft, die weiß so viel, diese Frau. Das ist ja faszinierend, wo hat die das gelernt? Und ich glaube, es trifft schon zu, dass man sagt, das meiste hast du in der Ausbildung gelernt, wahrscheinlich. Den Grundstock. Wildkräuter schmecken gut, sind gesund und gerade im Frühling ist natürlich toll, bevor man im eigenen Garten was ernten kann, findet man draußen schon was. Und jetzt haben die meisten von uns schon mal ein paar Wildkräuter gesammelt für ein Omelett oder in einen Quark. Aber mein Gast heute, bei dem geht es doch ein bisschen weiter. Es ist eine ausgebildete Kräuterpädagogin, die Jenny Nellhiebel. Und Jenny, sag uns, kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie diese Ausbildung eigentlich abläuft, was man da alles lernt, wie lange das dauert, was man da kennen muss, bis man sagen kann, ich bin eine Kräuterpädagogin.
Also es hat gedauert von September bis Juli, also eigentlich wie ein ganz normales Schuljahr. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht aufzählen, aber ich kann euch erzählen, wie die Prüfung letzten Endes abläuft. Man macht eine Kräuterwanderung und sieht vorher ein biologisches Thema. Also zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, das baut man dann mit in die Kräuterwanderung ein. Das wird geprüft.
Dann also das heißt, was da alles Gesundes drin ist in die Kräuter, muss man dann
zum
erklären,
Beispiel
oder?
Muss man dann mit reinnehmen oder Alterungsprozesse von Pflanzen oder so Winterschutz von Pflanzen. So ein Thema zieht man dann praktisch. Und dann hat man nur eine schriftliche Prüfung. Und letzten Endes dann noch diesen Präsentationstisch, der bei mir eben rund um Hunde ging, tatsächlich.
Und das kann man sich aber selber aussuchen, was man...
Beim Präsentationstisch, das darf man sich selber aussuchen und das biologische Thema, das zieht man für die Kräuterwanderung. Und das waren ganz, ganz tolle Tische dabei. Meine Kollegen, ich sage jetzt einfach mal, meine Kräuterkollegen, die haben so tolle Sachen gemacht. Es war total faszinierend und für jeden von uns eigentlich nochmal eine Bereicherung zu sehen, was andere für Vielfalt haben und was sie mit Kräutern machen. Da war eine Dame dabei, die hat verschiedene Wildkräutercocktails gemacht, die waren richtig lecker. Dann waren Köche dabei, die bei uns ganz viele Snacks kredenzt haben. Dann war jemand dabei, der hat einen kompletten Räuchertisch gemacht. Jemand mit Wildkräutermarmeladen. Also es war wirklich Wahnsinn und toll.
Jetzt hat man schon so ein bisschen rausgehört, dass es ja Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund machen. Mhm. Also du kommst ja ursprünglich aus der Altenpflege und genau. arbeitest ja auch noch in diesem Bereich. Jetzt hast du gesagt, ein Koch
war dabei. Eine Floristin, glaube ich, eine Gärtnerin. Dann habe ich auch noch eine Kollegin, die war ähnlich wie ich, also eine Kräuterpädagogin und ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie praktisch. Mhm. Mit der habe ich dann gleich zwei Themen immer gehabt, wo wir reden können. Dann haben wir eine Kindergärtnerin dabei gehabt und eine Pädagogin, eine andere Lehrerin auch wieder. Also ganz unterschiedlich.
Sind es insgesamt immer noch mehr Frauen als Männer oder holen da die Männer auf?
Tatsächlich. Und es waren zwei Männer dabei, das waren die zwei Quotenmänner. Und die waren beide ausgebildete Köche.
Ja, einfach von der kulinarischen Seite her mehr wie vom Heilen. Und nur jetzt mal ganz grob gesprochen in deinem Hauptberuf, in dem du ja immer nur arbeitest, wo fließt da dein Kräuterwissen mit ein?
Also meinst du jetzt oder in meiner Ausbildung?
Nein, jetzt eigentlich.
Jetzt gerade mache ich ganz oft nur so Themenspaziergänge für demenziell erkrankte Menschen oder für Angehörige und auch für Senioren und aber auch darauf ausgelegt, dass demenziell erkrankte Menschen daran teilnehmen können. Und wir gingen dann zusammen in die Natur. Da gibt es ein ganz spezielles Thema dann dazu, zum Beispiel Frühlingserwachen. Dann schauen wir uns an, wo es blüht, welche Vögel pfeifen. Und dann ist es aber nicht so, dass ich die ganze Zeit rede, wie es eigentlich Kräuterpädagogen so machen, sondern eher Sachen erfrage und mir erzählen lasse und an die Erinnerungen ein bisschen anknüpfe. Aber die Leute sollen gemeinsam ins Gespräch kommen.
Und die erinnern sich dann wahrscheinlich an Dinge, an die ich schon ganz lange nicht mehr gedacht habe, wie meine 85-jährige Nachbarin mit ihrem Sauerampfer, was auf dem Schulweg gegessen
hat.
Also das habe ich mir jetzt gemerkt, gibt es auch Sachen, wo du sagst, das hat jetzt in irgendeiner Weise, hast du dir gemerkt, dass was interessant war, was die alten Leute quasi noch gewusst haben.
Das war dann natürlich auch der Brennnesselspinat. Und der Ackerschachtelhalm, den haben sie nur als Zinnkraut kennt, dass sie damit immer alles sauber gemacht haben. Und wenn man an Feldern vorbeikommt, wird von der Heuernte und solche Geschichten auch geredet, dann wird dann auch ganz oft nur von den Löwenzahnblütenhonig erzählt. Das kennen noch viele. Oder auch diese Asbachener Holunderkechler, also mit den Blüten. Von den Holundern, im Pfannkuchenteig. Genau. Das sind so ganz typische Sachen, wo alle noch kennen, auch den Lindenblütentee.
Absolut, genau. Den hat jeder irgendwann schon mal trinken müssen, wenn er Fieber gehabt hat wahrscheinlich. Mit Holunderblüten, da haben wir ja noch ein bisschen hin. Die sind ja erst im Juni, aber das ist, glaube ich, auch so ein Standard, die ja auch jetzt mit dem Hugo, mit dem Trendgetränk vor Jahren wieder so richtig hoch erlebt haben, gell? Dass man dann einen Sirup draus macht.
Ja, genau.
Und der Löwenzahn, was hast du jetzt gesagt?
Löwenzahnblütenhonig.
Das sagt jetzt mir nichts.
Das ist eigentlich wie ein eingekochter Sirup mit Zucker. Wo, also man macht wie so eine Art Tee, ich habe es selber tatsächlich noch nicht gemacht, man macht wie, glaube ich, wie so eine Art Tee mit den Löwenzahnblüten.
Und die muss man auszupfen wahrscheinlich, oder? Die
geht davon die aus. Gelben. Und ich glaube, bei Blüten oder überhaupt bei Wildkräutern ist die so viele verschiedene Facetten haben, wo man nicht richtig sauber bringt oder Käferl mit drin sind, ist bei mir, oder ist mein Tipp immer, das erste Mal auszulegen auf Küchenpapier und das mal ein bisschen anwölken zu lassen, weil dann kommen die Viecher raus.
Das ist ja bei Holunderblüten auch ein großes Thema.
Genau. Und jetzt waren wir aber bei dem Löwenzahnblütenhonig. Der wird dann, glaube ich, wie so eine Art Tee gemacht, wie so ein ganz starker Tee und dann kommt Zucker, ganz viel Zucker dazu und dann ist das so ein zäher Sirup, der sich eigentlich wie so Honig streichen lässt.
Ach, und das hat man als Brotaufstrich
gemacht. Genau. Und Zucker gab es früher schon. Und deswegen haben sie halt auch einfach die, haben sie selber wie so einen Honig gemacht.
Ja,
also genau. Ich weiß jetzt von meiner Oma, der ihre, das ist jetzt nichts mit Kräutern, aber bei ihr war das so im Krieg damals noch, seit es halt heute noch, die einzige Süßigkeit, die sie gemacht haben, war Butter und Zucker, haben es wie karamellisiert und haben es am Löffel hart werden lassen und es war dann wie so eine Art Lutscher.
Mhm.
Genau.
Das kann man sich vorstellen, dass das sehr gut schmeckt.
Genau, das war so das die einzigste Süßigkeit, die sie hatten da früher.
Da kann man oft eben aus den Sachen, die aus der Not irgendwann geboren worden sind, kann man ja wirklich lernen, wie man es auch freiwillig und eigentlich sehr gut dann kriegen kann. Jetzt weiß ich, dass ein großes Anliegen für dich immer noch ist, das Bewusstsein zu schaffen, wie man Tees macht oder Kaltauszüge oder Warmauszüge. Und vielleicht kann man da in der letzten Runde noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Weil das ist natürlich das Erste, was einem einfällt bei Kräuter, Tee.
Genau.
Irgendwie ist es jetzt schon 11:45 geworden. Einfach wieder faszinierend, wie die Zeit verfliegt, wenn man so einen interessanten Gast hat wie die Jenny Nilhiebel, die Kräuterpädagogin. Und ich wollte dich jetzt gern bitten, Jenny, dass du uns zum Schluss noch mal ein bisschen erklärst, weil man einfach sofort denkt, meine Kräuter, was ist das Neuliegende? Man tut es mit heißem Wasser überbrühen und nach 5 Minuten trinkt man es.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Anliegen, dass du unseren Horizont ein bisschen erweiterst,
genau,
auf was da ankommen kann.
Also, wenn man wirklich alle Wirkstoffe haben will bei einem Teeauszug, muss man wissen, welches, was man da jetzt gerade verwendet. Es gibt Sachen, die muss man 20 Minuten auskochen, dass man wirklich die Wirkstoffe hat. Es gibt Sachen, die zieht man kalt aus. Manche dürfen bloß 5 Minuten kochen. Und wenn man das jetzt so hernimmt wie in der traditionellen chinesischen Medizin, das finde ich immer wieder als gutes Beispiel. Die sind ja Weltmeister im Teekochen, sage ich immer.
Mhm.
Ich habe mir ja schon einen Tee mischen lassen bei speziellen Beschwerden von der traditionellen chinesischen Medizin. Da habe ich mehrere Backler gekriegt mit Anleitung. Das ziehst kalt aus, das lässt 20 Minuten kochen, das eine halbe Stunde, das 10 Minuten und dann mischt es. Klingt jetzt aufwendig. Klingt vielleicht auch nervig, aber dann hilft es auch.
Mhm. Weil da ist halt bei uns ganz viel verloren gegangen. Eigentlich von diesem traditionellen Kräuterwissen, das war ja bei uns genauso da.
Ja, na klar.
Aber es ist halt irgendwo verloren gegangen. Jetzt müssen wir bei Kräuterpädagoginnen nachfragen, was da ursprünglich eigentlich bei uns genauso da war, was mit unseren heimischen Kräutern ja auch funktioniert.
Na klar.
Da muss man ja keine exotischen aus China einführen dafür.
Nein, ich habe jetzt mir tatsächlich, weil ich die traditionelle chinesische Medizin finde ich sehr faszinierend, auch dass sie alles ganzheitlich betrachten, auch den Menschen an sich, weil jeder sagt nur, gut, jetzt hast du Bauchweh, jetzt trinkst du mal einen Pfefferminztee. Mhm. Beim einen wirkt es, beim anderen nicht. Das ist, weil wir auch bestimmte Typen sind. Natürlich haben wir alle im Magen, aber jeder hat andere Empfindungen. Bei einem hilft bei Beschwerden Bewegung, beim anderen nicht. Bei einem, der ist ein Kältetyp und Pfefferminze wirkt laut TCM kühlend, dann wird das mit dem Bauchweh nicht so gut funktionieren, wie wenn er jetzt einen Ingwer nimmt, der wärmend wirkt und, für seinen Körper
vielleicht.
Und entkrampfend für seinen Körper, dann einfach ist es die bessere Variante. Deshalb ist mir ein Anliegen, dass man alles ganzheitlicher betrachtet, den Menschen an sich, dass man nicht immer davon ausgeht, wenn es den einen hilft, hilft es den anderen auch. Und dass man, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, Eigenverantwortung übernimmt, in seinen Körper reinspürt und sich vielleicht einfach auch nur kompetente Hilfe holt bei Heilpraktiker oder bei Ärzten, die viel wissen. Und die Kräuterpädagogen können dann auch noch ein bisschen mit unterstützen.
Genau. Und Kräuterpädagogen gibt es ja in ganz Bayern mittlerweile. Du bist ja nicht die Einzige in ganz Bayern, sondern da werden ja jedes Jahr werden neue ausgebildet. Und viele bieten ja in ihrem jeweiligen Umfeld so Kräuterspaziergänge an. Mhm. Machst du das auch bei dir in der Oberpfalz?
Das mache ich auch immer mal wieder, wobei ich ich mache es ja nicht hauptberuflich, ich mache viel hauptberuflich eben auch. Und was ich immer wieder anbiete, ist mit 2 anderen Kräuterpädagogen Workshops, Kochworkshops.
Mhm.
Im Dezember war es der wilde Advent, wilde Plätzchen, wilder Punsch, wilder Chai. Und jetzt wird es dieses Mal im Mai wilde Pasta geben, in sämtlichen Varianten gefüllt.
Kannst du schon ein bisschen was verraten, was da dann reinkommt?
Nicht direkt, aber
da
wird es 4 verschiedene Varianten geben. Die Nudeln werden selber hergestellt. Also Nudeln, um die Nudeln, im Teig, überall werden Kräuter sein und werden schmackhaft verarbeitet auf mediterrane Art und Weise. Und wer noch Lust hat, vorbeizukommen, das wäre im Kloster Ensdorf. Vielleicht ist ja einer von euch aus der Ecke und kann sich dort bei der Umweltstation anmelden.
Jawohl, also ich sage jetzt mal für uns als normale BR-Heimathörerinnen und Hörer ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, Jenny. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir und ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Und weiter viel Freude mit deinen Kräutern.